Läuft das Mikrofon schon? Jetzt habe ich mich schon verraten.
Publikum hat das Wille.
Shit, wie heisst der Podcast nochmal?
Ich sehe, es ist Konfliktpotenzial in dem Podcast drin.
Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gardemann und der Camille Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fehr. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Es ist Zeit, nach 105 Folgen ein neues Kapitel aufzuschlagen und darum fangen wir jetzt eigentlich wieder bei Null an. Politisch pointiert und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gardemann und der Camille Lotte.
Ja, endlich ist das Geheimnis gelüftet. Ich habe wie noch nicht gefasst, ja, dass es endlich so weit ist und wir euch endlich verraten können, wer die neue Nebelspalterin ist. Weil ich habe langsam auch nicht mehr sagen in diesen letzten Folgen, die ich alleine aufnehmen durfte, mit so einer sehr, sehr spannenden Gäste, versteht mich nicht falsch. Aber es macht schon einfach mehr Freude, zu sagen, das ist Nebelspalterin. Und du bist nicht so alleine Nebelspalterin. Weil jetzt sind wir, ja, wir sind wieder komplett und... Weißt du was? Ich habe es im Fall unglaublich vermisst, können mit einer anderen jungen Frau zu diskutieren. Das ist jetzt no shame gegen die Männer, die ich im Podcast hatte. Aber ich habe das Gefühl, es ist einfach eine ganz andere Dynamik, wenn zwei junge Frauen über Themen reden, die irgendwie einfach spannender ist. Vom Gefühl her. Das ist jetzt wirklich no shame für die armen Männer. Und ich habe wirklich unglaublich Freude, dass wir haben können. Für das Projekt, das ja auch für mich ein Herzensprojekt war, ist, dich gewinnen. Aber in dieser Folge müssen wir den Zuhörern zeigen, wieso ich davon überzeugt bin, dass du die perfekte Nebelspalterin bist. Und ich könnte jetzt fragen, wie der Schawinski, Steffi, wer bist du?
Das fand ich schon mal sehr tough an.
Das ist, ich hasse die Frage.
Die dümmste Frage auf dieser Welt.
Ich musste sie mal beantworten, aber ich glaube, es ist so, mein Körper hat das als ein Trauma erlebt und dann die Erinnerung existiert wie gar nicht. Also hat das nie stattgefunden.
Ich finde auch, bei dieser Frage hast du einfach immer ein Blackout. Geht sofort.
Oder du merkst, dass du eigentlich ganz tief philosophisch, du weißt nicht, wer du bist.
Ja, oder vielleicht bist du einfach nichts.
Das ist bitter, ja. Vielleicht musst du wieder checken, du bist eigentlich gar nichts. Aber du bist nicht gar nichts, sondern die neue Nebelspalterin. Darum machen wir es anders. Von wo kennt man dich?
Das ist eine gute Frage. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen nervös. Und ich hoffe, dass das gut kommt.
Das kommt gut.
Aber woher kennt man mich? Ja, ich glaube, wenn man so ein bisschen der Politik-Bubble unterwegs ist und dem SVP-Kanal auf Instagram folgt, dann siehst du immer, wenn Session ist, dann plopp ich auf mit einem Mikrofon und irgendeinem Politiker und stelle denen eine Frage.
Der Podcast, der lebt ja genau nicht nur vom Politischen und dem Pointierten, das kommt schon auch noch, sondern auch vom Persönlichen. Du bist im wunderschönen Interlaken aufgewachsen. Bist du ein Landmeitschi?
Zu 150%. Und das habe ich spätestens gemerkt, als ich ein halbes Jahr hier in Zürich in zwei grossen Wirtschaftskanzleien gearbeitet und auch in Zürich gelebt habe. Da bin ich schon ein bisschen auf die Welt gekommen und ich bin ganz fest stolz drauf.
Kulturschock?
Totaler Kulturschock. Ich wollte eigentlich immer auf Zürich, weil ich Zürich immer eine coole Stadt fand und ich finde es auch eine schöne Stadt. Aber es ist mir zu schnell.
Also, wir haben in den ersten paar Minuten das Klischee von der langsamen Bernerin erfüllt. Gut, können wir das abhaken. Ich würde jetzt normalerweise Zürich verteidigen, weil das die beste Stadt auf der Welt ist. Sie wäre noch viel besser, wenn all die Linken nicht da wären.
Da wäre es nämlich, noch so.
Ja, wäre es nämlich noch schöner. Du bist aber dann ja tatsächlich wirklich von dem wunderschönen Interlaken auf Bern Jus studieren. Wie passt das mit dem Landmeitli zusammen? Hast du das aufgegeben?
Nein, einfach Lack of Talent. Also, was hätte ich sonst machen sollen? Weil ich bin handwerklich nicht begabt, zwei linke Hände. Und tatsächlich habe ich nachher immer gewusst, ich bin als Gimmi mit dem Berufswunsch, Anwalt zu werden. Und das ist eigentlich wegen dem Ex-Nationalrat Luzi Stamm von der SVP. Habe ich den Traum entwickelt und behalten. Und auch im Gymi habe ich gemerkt, wie viele Alternativen habe ich nicht.
Also der Luzi Stamm ist die Schuld, dass er dir eine Bäuerin verloren gegangen ist.
Korrekt.
Du fragst, ob er das weiss. Für deine Eltern war es so ein bisschen ein Schock, dass du auf Bern gehst. Oder man hätte damit rechnen, dass du irgendwann mal in eine linke Stadt ziehst?
Man hätte eigentlich damit rechnen, weil die einzige Stadt, die in der Schweiz bürgerlich ist, ist Bellinzona. Und dass ich nach Bellinzona gehe, ist
schon gewusst.
Ein bisschen schwierig. Mol, das ist, musst du mal bei den Abstimmungen schauen. Das ist die einzige Stadt, die rechts ist. Ist traurig, aber wahr.
Das ist der Unicorn unter den Städten.
Korrekt.
Das siehst du, jetzt lerne ich schon in dieser ersten Folge etwas und muss anscheinend nachher die Heime unsere Auswanderungspläne im Tessin besprechen. Ja. Eben, unbekannt bist du ja wirklich nicht. Ich könnte jetzt auflisten, in welchen allen Sendungen du schon gsi bist. Aber wir beide sind auch beide in diesen Sendungen gsi. Jetzt könnte man sagen, denen geben wir da sicher nicht eine Plattform in diesem Podcast.
Korrekt, vor allem nicht den gebührenfinanzierten.
Genau, denen geben wir da keine Plattform. Aber irgendwie ist es ja so, du bist bekannt und das vor allem ja, weil du ja aktiv in der jungen SVP bist und sicher auch dort zu denen gehörst, die am exponiertesten sind. Jetzt nicht im negativen Sinn, dass du einen Shitstorm nach dem anderen hast, sondern halt, wie du auch sehr medial, wirklich, du hast ein gutes Auftreten und du bist in vielen Formaten auch schon gewesen und natürlich auch für die SVP sehr aktiv mit diesen Videos, die du machst. Mhm. Du hast auch mit der Nationalrätin Katja Riem einen Podcast. Also, dich hatten wir ja schon auf dem Radar gehabt. Wie ist es aber für dich gewesen, dass du dich so exponiert hast? Wie, weißt wo das wie klar wurde, so die ersten paar Mal?
Ich glaube, das Exponieren selber ist mir nie gross schwer gefallen. Und warum? Aus einer gewissen Naivität heraus. Ich habe mich schon als kleines Kind, oder als kleines Kind, ja, als Jugendliche, immer gerne exponiert. Wenn ich gefunden habe, etwas ist ungerecht, oder ich habe mich mega eingesetzt für Tiere, habe mal so einen Tierclub gemacht.
Sicher nicht! Gibt es den noch?
So für Strassen? Nein, nein, nein. Und immer, ich glaube, das ist, ich war ja auch Klassensprecherin und so. Es ist, ich konnte mein Maul nicht können zubehalten, ganz einfach.
Da sprichst du mir ein Trauma, das ich auch mal wollen werden. Und das ist wortwörtlich die erste Wahl, die ich verloren habe.
Okay.
Anscheinend bin ich
zu vorlaut. Aber das hat dafür angespornt.
Ja, anscheinend war meine Art offensichtlich zu vorlaut. Aber dort hat es schon angefangen.
Ja, und nachher bin ich an einer Jugendsession, das war glaube ich 2017. Und daheim haben wir immer politisiert, ich bin mit dem aufgewachsen, aber ich bin nie gedrängt worden, irgendwie in die Politik zu gehen. Und dann in dieser Jugendsession habe ich coole Leute kennengelernt und habe gefunden, du, eigentlich wäre Politik noch etwas. Und habe dann eine Kollegin von mir mitgezerrt, weil ich nicht alleine gehen wollte.
Das machen wir immer so. Irgendeine muss mitkommen.
Und sie hat so eine Mitgliederversammlung von der jungen SVP und nachher bin ich eingetreten. Und weil eben ich schon den Charakterzug hatte, mich irgendwie dafür einzusetzen, ist mir das nicht so schwer gefallen. Einfach nachher, als der erste Gegenwind kam, hat man müssen merken, okay, es gibt Leute, die das nicht gut finden. Aber es ist nachher so ein bisschen der Trade-off, oder? Schweigst du einfach, damit es allen passt, aber du dich selber verratest, oder setzt dich für das ein und merkst so, du behaltest die Leute, die das unterstützen und die auch konstruktiv kritisieren und die anderen brauchst du ja sowieso nicht.
Bei mir war es ja wie recht ähnlich, als ich mich so die erste Mal exponiert habe, kommst ja irgendwo plötzlich auf die Welt. Weil alle haben eine Meinung zu dem, was deine Meinung ist und das unglaubliche Bedürfnis, dir das mitzuteilen von Leuten, die du seit Jahren nicht mehr geredet hast. Und bei mir war es wirklich krass, gewesen, dass nachher gewisse Leute nicht mehr haben wollen mit mir reden und doch eine mega Ablehnung erfahren haben. Hat natürlich auch damit zu tun, dass ich in der Stadt Zürich ins Gymi bin, dann noch Kunst- und Musik-Gymi. Ich war sicher die einzige Rechte in dem ganzen Jahrgang. Und halt auch nachher Politikwissenschaft studiert habe, die sehr, sehr linkslastig ist, was sicher mal die Studenten anbelangt. Hat es bei dir so einen Moment gegeben, wo du hast erfahren musst, das gefällt nicht allen?
Eigentlich bist du ein Systemfehler für das Gymi.
Ja.
Ja, gell, Bern ist natürlich eine linke Stadt. Wir haben drei Tallen, das ist etwa allen klar. Und auch das Studium ist, also die Universität ist links. Ich muss zwar sagen, bei den Juristen ist das nicht so ein grosses Thema, aber es haben mich schon auch Leute erkannt. Nicht mega viel, weil du musst auch sehr in dieser Bubble drin sein. Aber es hat dann mal den Moment gegeben, wo ich an ein Podium eingeladen wurde von der Universität Bern und das habe ich mir dann schon überlegt, will ich mich da jetzt so exponieren, weil dann ist es klar.
Ja, dann trittst du an deiner Uni auf.
An meiner Uni auf und ich dann gedacht, okay, dann nimmst du einfach alles in Kauf. Und mir war das aber das wert gewesen, weil ich fand, ich verstecke mich nicht, weil die anderen sich ja auch äußern. Und es gibt mehr Bürgerliche an der Uni, als dass man denkt. Sie sind einfach still. Und durch das, wir haben eigentlich auch junge Grüne und so nicht kennengelernt und ich habe nie ein Problem mit dem, weil ich finde, Politik selber, das definiert die ja nicht als Mensch. Es ist ein Teil, aber nicht alles. Und sie hat aber nicht mit dem können umgehen und hat dann den Kontakt schon auch abgebrochen. Und dann hat man dann schon gemerkt, okay, es geht für gewisse Leute so weit, dass sie das nicht tolerieren können in einer Demokratie. Und das ist mir schon auch ein bisschen eingefahren. Und ich habe vor einem halben Jahr bei Rheinmetall Air Defense in Oerlikon arbeiten, also Waffenbauer. Und es gibt ja keine schlimmere Industrie für die Linken als Waffenrüstungshersteller. Und ich habe sehr unbedarft meine Wasserflasche, wo wirklich dick und fett Rheinmetall draufsteht, mal an der Uni gehabt. Und dann, also, wenn Blicke hätten töten können, ich wäre, glaube ich, zerteilt worden und teert und gefedert.
Ja, aber es gibt auch so Momente, wo für einen wie gar kein Problem sind, sondern bei anderen zerstört das irgendwo ein Weltbild und ihre ganze Identität fühlt sich jetzt davon triggered, oder? Dass du jetzt, dass du jetzt die Flasche hast. Und eben das passt dann für die ja wie nicht, wie nicht ins Bild.
Und ich glaube, die Momente sind im Moment hart, wenn du das wie musst sehen und akzeptieren, aber es sind die Momente, die dich stark machen und die sind mega wichtig. Finde ich, vor allem, wenn du in der Politik bleiben und auch im Beruf die Momente brauchst, dass du einen starken Charakter bilden kannst.
Und das ist für mich also ein Charakterzug, den ich bei dir natürlich auch gesehen habe und wo klar geworden ist, dass Maria wird den Nebelspalter verlassen, haben wir uns ja auch auf die Suche nach einer Nachfolgerin gemacht. Und das darf ich sagen, sowohl für mich als auch Maria und auch den Markus war klar gewesen, du bist die richtige Wahl. Aber wir haben natürlich auch über andere Namen geredet. Und das Traurige, und da verstehe ich mich wie nicht falsch, Steffi, das ist nichts gegen dich. Die Auswahl an jungen, bürgerlichen Frauen, die auch bereit sind, in der Öffentlichkeit Position zu beziehen, ist extrem klein. Während ich bei den Linken wahrscheinlich eine Auswahl hatte, wie wenn in Zürich eine Wohnung ausgeschrieben wird und sich eine Schlange hat von 200 jungen Frauen draussen. Aber es ist ein Eindruck, den ich gewonnen habe.
Und ich teile diesen Eindruck mit dir, weil das ist etwas, was mir ein bisschen wehtut im Herzen, dass es so wenig junge bürgerliche Frauen gibt, die, wie du sagst, sich exponieren wollen, weil wir hätten genug oder auch einige junge bürgerliche Frauen, aber sie wollen sich nicht exponieren, weil du einfach ja, mit Gegenwind musst rechnen, wo harte Kritik kann sein. Es kann dir Türen zutun, es kann dir aber auch Türen öffnen. Und ich glaube, da haben wir zwei auch ein bisschen den Auftrag, das zu ändern. Und ich freue mich mega fest, dass ihr das so gesehen habt, dass ich da die neue Nebelspalterin darf sein. Ja.
Das Risiko, das ich ja sehe, jetzt abgesehen von dem, dass wenn du dich exponierst und du wirklich merkst, dass Leute ein Problem mit deiner Meinung haben, und zwar nicht in einem konstruktiven Sinn, ist, dass gerade Journalistinnen und Politikerinnen oft auf so Frauenthemen reduziert werden. Also wenn jetzt Politikerinnen anschaust, und es geht irgendwie um Bildungspolitik, ob man jetzt im Kinski soll das machen, was macht man? Man läutet einer Frau an. Bei den Rüstungsfragen läutet man den Männern an. Und irgendwie habe ich das Gefühl, hast du immer so das Risiko, dass da rein rutschst, ohne dass es dir vielleicht auffällt. Und am Schluss bist du so ein bisschen die Frau, die nur über Frauenthemen macht und Frauenpolitik oder Frauenthemen im Journalismus. Hast du mal das Gefühl gehabt, dass man dich so in eine Frauenrolle drängt?
Wo Frauenstreik und so war, klar. Da haben Journalisten angerufen und haben Statements und so wollen. Aber ich muss ehrlich sagen, zu Fragen zu Bildung oder so ist mir jetzt nie so passiert. Mhm. Und ich glaube, bei mir ist so ein bisschen von daheim schon ein bisschen themenpolitisch geprägt. Oder wir kommen dann noch zurück, darauf zu sprechen. Darum ist mir das wie persönlich nicht so passiert. Aber wenn ich so überlege, die Frauen, die politisch aktiv sind, sind schon eher auch in diesen Themen vertreten, das stimmt.
Bei mir war es ja auch so, das erste Mal, als ich in einer grossen Fernsehdebatte war, ging es um das EU-Waffenrecht. Und ich war ja irgendwie nur Wahl Nummer 4, weil alle anderen Frauen aus der Partei vorher abgesagt haben und nicht wollten eben über Waffenrecht diskutieren. Und auch in diesem Podcast, wir haben es schon zwei, drei Mal auch angesprochen. Es ist mega speziell, wenn du als Gast eine Frau suchst, oder, und sie einlatscht, gibt es ganz viele Frauen, die absagen oder sogar auf ihre männlichen Kollegen verweisen Und wir dann müssen sagen, hey, nein, wir wollen dich, weil du bist Expertin, ich sehe deinen Leistungsausweis und wir wollen deine Meinung dazu hören. Aber es ist leider wirklich so, dass irgendwo die Hemmung besteht, nicht seine Meinung zu sagen und dann auch den Platz abzutreten. Und das ist etwas, was mich mega traurig macht. Und darum bin ich umso glücklicher, dass der Podcast weitergeht und wir zwei junge Frauen können miteinander diskutieren. Und darum lassen uns uns zwei noch ein bisschen den Podcast annähern. Und das nicht im physischen Sinn. Zu dieser Story kommen wir später. Aber ich habe etwas vorbereitet, und zwar ein kurzes Friendly Fire. Es sind kurze Fragen, damit das pointiert erfüllt ist. Bist du ready?
Ich bin ready.
Was ist deine grösste Red Flag?
Ich bin ein Rossmädchen.
Ein Pferdemädchen?
Ja. Also eigentlich ist es ja keine Red Flag, weil ich finde, es zeigt, dass du loyal bist, dass du jeden Tag zum Ross gehst. Also, aber ja, es braucht halt auch viel Zeit. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Red Flag. Und
vielleicht ist es für die Männer einfach...
Ja, es kommt halt jemand vor dem Mann.
Ja.
Der vierbeinige Mann.
Der vierbeinige. Hast du als Kind im Fall so Wendy-Heftli und Pferdeposter in deinem Zimmer gehabt?
Ja.
Es ist so herzig.
Zwar noch ziemlich lang.
So herzig.
Ja, voll. Also da hat wirklich das Klischee erfüllt. Wir haben ja lange auf dem Pausenplatz immer Rössli gespielt. Ich habe auch jedes einzelne Schleichrössli gehabt, was es gegeben hat.
Aber du hast nie so eins von diesen Rössli mit Holzstecken gehabt. Du weißt, was ich meine? Das Hobby Horse Riding heisst. Ich bin nicht sicher, aber die haben dann
noch
so
ein Level mehr gehabt.
Ein richtiges?
Nein, also ein Stoffix, aber du konntest drauf sitzen. Das war 1,20 Meter gross. Das war mega cool.
Okay, aber die Frage ist, wie alt bist du dort gewesen?
Ja, unter 10.
Okay, also sonst hätte ich andere Fragen gehabt, was Red Flag anbelangt. Dass du als erwachsene Frau auf einem Stoffpferd umeinander
hüpfst. Das ist nachher, glaube ich, mit 11 ist das geflogen.
Bei mir ist es, glaube ich,
ja,
der Bro in mir.
Der Bro in dir?
Ja, und zwar, ich lebe für Sport. Und vor allem für Sportveranstaltungen, wo ich um 2 am Nachmittag kann Bier trinken und einen Snus reinhauen und Männer kann zuschauen beim Sport. Das ist, und weißt du, wirst du eben nicht verurteilt, dann schaut dich keiner komisch an. Ich liebe das, aber gleichzeitig bin ich so wirklich so overinvested, dass ich dir die Aufstellung sagen kann beim ZSC, dass ich an jedem Match gehe, dass ich alles darüber weiss. Und nachher hast du so die Jungs in der Gruppe, die dann manchmal so ein bisschen leicht überfordert sind mit dem. Und das ist dann so ein bisschen der Bro in mir, der dann zum Vorschein kommt.
Aber du lebst eigentlich die Emanzipation, weil du machst genau das Gleiche wie der Chef, oder?
Ja, der Chef schaut im Fall wegen mir wieder Hockey.
Was?
Ja, ich habe ihn wieder dazu gebracht, weil ich gesagt habe, es ist Match und wir gehen, das ist wie nicht optional. Und ich muss mir vorstellen, wir sitzen gerade in der Redaktion in Zürich und nehmen den Podcast auf. Und ich habe tatsächlich auf meinem Stuhl, ich schaue auf meinem Bürostuhl, ist das ZSC-Liebli ready, weil ich nachher an Match gehe. Also wirklich da voll invested in so Sachen. Das ist, ja, das ist ein bisschen mein Red Flag, habe ich das Gefühl.
Ich habe das bestätigen gesehen, das Liebli auch, aber ich finde es recht cool.
Ich hoffe, dass der Lars Guggisberg nicht zulässt, weil er wird dich beim nächsten Mal im Bundeshaus, ja, wird er dich für das anzünden und sagen, wieso hast du jetzt nicht die Lanze gebrochen für den SC Bern?
Weil ich keine Ahnung habe.
Das tun wir ändern. Das tun wir ändern. Ich habe etwas anderes noch rausgesucht. Ich würde gerne, dass wir uns gegenseitig in 3 Wörter beschreiben. Wirklich aus dem Bauch raus.
Also, soll ich anfangen?
Ja. Ich habe einfach noch nichts notiert, also alle Zeit zum Überlegen.
Gut. Also, Gami, du bist gescheit, du bist eine Reizfigur und du bist authentisch.
Das ist jetzt sehr lieb. Das ist jetzt sehr lieb und ich fühle mich geschmeichelt.
Ja, muss ich am Anfang, oder?
Gell? Sonst müssen wir das canceln. Nein, es ist ja jetzt unser Podcast.
Nein, aber
Podcast.
Ich meine es ernst, ja.
Und dein Name kommt vor allem zuerst. Bei dir würde ich sagen, adrett, weil jedes Mal, wenn ich dich sehe, muss ich dich fragen, von wo hast du das Kleid oder den Anzug?
Danke.
Habe ich immer gefunden, das habe ich sehr an dir geschätzt, dass du immer sehr gut angezogen bist. Aufmerksam, weil du im Bundeshaus weißt, wer schon unten in der Galerie des Alpes sitzt, wo ich mich anschliessen kann, um ein Gläschen Weisswein zu trinken. Und humorvoll.
Yeah.
Wenn wir zusammen unterwegs sind, lachen wir immer sehr, sehr viel miteinander. Und das ist Eigenschaft, die ich einfach an dir mega schätze, dass du für jeden Spass zu haben bist.
Oh, siehst? Danke vielmals, Gami.
Darum kommen wir jetzt vielleicht gehen wir weg von dem Herzigen.
Oh, zu herzig.
Wer ist die berühmteste Person in deinem Telefonbuch?
Gute Frage. Ich glaube tatsächlich, das ist der Albert Rösti. Aber ich muss hier anmerken, ich hatte die Nummer noch schon gehabt, bevor er Bundesrat wurde. Also ich weiss nicht, ob die heute noch gültig wäre.
Sagst du ihm, du Albert?
Ja. Er kennt sogar noch meinen Namen. Ein bisschen stolz drauf.
Dieser Sache müssen wir dann noch nachgehen, wir herausfinden, ob die Telefonnummer noch gültig ist.
Ja, also er ist wirklich eines meiner grössten politischen Vorbilder. Und jetzt ist aber die grosse Frage, weil ich glaube, dein Telefonbuch ist viel spannender als meins. Wer sind deine berühmten Persönlichkeiten?
Die Albert Rösti habe ich auch. Ich bin aber nicht sicher, ob es eine Handynummer ist. Mhm. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen die politischen rausnehmen, weil gerade wenn du in der Politik tätig bist, kommt es halt dazu, dass du tatsächlich die Telefonnummer hast.
Also das war bei mir wirklich auch ein bisschen jobbedingt.
Ich hatte die Handynummer von Sergio Ermotti.
Oh, da bin ich jetzt ein bisschen neidisch drauf.
Ich bin sehr stolz, habe ich die.
Okay, cool.
Ich habe ihn an einem Anlass vom Nebelspalter kennengelernt und er hat gesagt, «Ciao, ich bin Sergio.» Ich bin dort. Ich bin so, «Okay, ist gut, I'm done.» Der Charme war da. Und dann hat er gesehen, dass mein Weinglas leer ist, ist den Wein geholt und hat mir nachgeschenkt und mit mir angestoßen. Recht cool.
Also, du kannst jetzt eigentlich sagen, der UBS-Chef hat dir Wein nachgeschenkt. Wow, okay. Drum, nicht schlecht.
Ja. Dann der, der mir ein bisschen peinlich ist, und der behalte ich mir dann die Story mal für ein anderes Mal vor, wenn wir gut etwas getrunken haben, der Cerdan Shaqiri.
Wow. Gut, das nehme ich jetzt also schon ein bisschen Wunder.
Ja, es ist eine lange Geschichte und die behalten wir auf, weil es ist recht peinlich. Die Frage ist für wen, ich sage eher für ihn. Aber das würde ja etwas noch übrig lassen. Wenn du müsstest mit einem Parlamentarier einen Abend verbringen, wer wäre das?
Es gibt zwei Menschen in meinem Leben, wo ich so viel Respekt davor habe, dass es schon fast ein bisschen Angst ist. Und das ist einerseits mein Reitlehrer und auch der Besitzer vom Betrieb und andererseits ist das Magdalena Martullo Blocher. Und ich habe Respekt vor ihr, weil ich finde es Wahnsinn, was sie macht. Mhm. Sie ist CEO von einem Weltkonzern. Das finde ich krass und macht nebenbei noch Politik und ist so am Boden geblieben, hat aber eine wahnsinnige Autorität. Mhm. Und vielleicht noch ein Müsterli da dazu. Wir haben gerade in der letzten Session, in der Frühlingssession mit ihr ein Video dürfen machen zum EU-Vertrag. Weil, sie kommt von der Praxis, sie weiss, wie der Hase läuft und ihr Wort zählt etwas. Haben wir ein Video müssen machen. Und wenn ich nervös bin, dann vergesse ich eigentlich alles. Mhm. Ich bin froh, dass der Kopf angewachsen ist. Und nachher habe ich, weil ich vorher Vorlesung hatte, habe ich meine normalen Turnschuhe an. Und dann habe ich ein paar schöne Schuhe noch eingepackt. Und bevor ich das auspackt, habe ich gesehen, da kommt ein roter und ein schwarzer Schuh raus.
Nein! Wenigstens, ist die gleiche Seite noch gewesen?
Nein, es ist schon. Ich
links
so,
und rechts.
Ja, ich hätte sie so können anlegen. Aber stell dir vor, ich bin nachher in Windeseile in Dosenbach gesäckelt, an ein paar Schuhe gekauft, die mir zu klein sind. Aber ich habe sie gekauft, weil sie die einzigen waren, die mir einigermaßen gefallen haben. Und es ist dann gegangen. Und es war wirklich sehr freundlich gewesen. Also, ich hatte keinen Grund, Angst zu haben. Aber es ist einfach sie, oder? Ich meine, sie, die so viel auf dem Kasten hat, die den ganzen Abend könnte erzählen. Mhm. Darum wäre das so, ich würde mich glaub, von und zu nennen, wenn das würde passieren, mit ihr mal einen Abend zu verbringen. Und ich würde glaube wirklich nur zulassen, weil sie könnte so viel erzählen, glaube ich.
Jetzt merke ich gerade, dass ich da ein Sachen aufgeschrieben habe, die nicht so eloquent tönen.
Erzähl.
Und zwar, bei mir wäre es der Ständerat Marco Chiesa.
Oh, ja.
Wir haben so ein Ding, das zwischen uns läuft, wo, wenn ich ihn sehe, das ist von einem Video, das wir mal gedreht haben, wo ich musste sagen, «Ciao, Marco». Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, sage ich «Ciao, Marco» und wir lachen darüber. Und gerade diese Session, ich bin aus dem Bundeshaus gelaufen, läuft er mir entgegen. Ich sage logisch «Ciao, Marco». Wir sagen uns «Hoi». Und nachher er so, «Weißt du, was ich gerade höre?» Ich so, «Nein», also «Salsa». Dann nimmt er seinen Kopfhörer, tut seinen Kopfhörer in mein Ohr, nimmt meine Hand und tanzt so vor dem Bundeshaus mit mir Salsa. Und wenn das schon am Nachmittag passiert im Bundeshaus, dann bin ich absolut ready für einen Abend mit dem Marco Chiesa. Und es würde, glaube ich, so lustig werden, Darum, Marco, falls du mal Interesse hast, das können wir sicher organisieren.
Das klingt gut, weil ich finde Marco ganz, ganz einen coolen und auch sehr gescheiten Politiker. Also ich finde das genauso eloquent.
Vielleicht können wir mit beiden zusammen einen Abend machen.
Oh, stell dir vor. Da müssen wir dann unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mitnehmen.
Lass uns vielleicht darüber reden, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass du die neue Nebelspalterin bist. Mhm. Wir kennen uns ja schon länger und das gehört man, glaube ich, auch raus, und zwar ja aus der Politik. Magst du dich erinnern, wenn wir uns das erste Mal gesehen haben?
Ja, dann, als ich noch ganz frisch bin, mit 15 beitreten, und du bist ja um einiges älter als ich.
Ein altes Bashing gibt in diesem Podcast. Ja.
Das wird sich nicht verändern. Nein, auf jeden Fall, du warst dann voll Präsidentin von der Jungen SVP Kanton Zürich. Und du hast mir sehr Eindruck gemacht. Für mich hast du auch Vorbildfunktion eingenommen. Es hat, wie wir ja schon gesagt haben, nicht viele junge bürgerliche Frauen, die sich exponieren. Mhm. Und du hast deine Ecken und Kanten aufgezeigt und hast deine Politik durchgezogen. Und ich habe das mega cool gefunden, auch wenn du Zürcherin bist.
Das ist, glaube ich, ein Red Flag für alle anderen.
Ja, genau. Und das sind so auch meine Erinnerungen an unsere erste, oder wo ich die auf jeden Fall habe wahrgenommen und präsent bist du, ja.
Bei mir ist auf jeden Fall, wo wir zusammen eine Medienkonferenz gemacht haben.
Stimmt.
Und zwar bei der Begrenzungsinitiative, wo während Corona ist ja der erste Abstimmungstermin verschoben wurde. Und wir haben dann für den zweiten haben wir eine Pressekonferenz gemacht, wo du und ich dabei sind und auch dein Vater organisiert hat, auf jeden Fall. Das war für mich ja das erste Mal, wo ich uns so zusammen gesehen habe, auch in der Öffentlichkeit. Ja. Aber unsere Beziehung hat sich ja auch seitdem entwickelt. Dort war ich noch jung gewesen. Knackig bin ich immer noch, aber
das stimmt.
Jung bin ich. Und so ein dem Moment, wo ich sage, wo sich unsere Beziehung entwickelt hat, auf eine andere Ebene, wo du halt nicht einfach Parteikollegin siehst, war, als du beim Nebelspalter das Praktikum gemacht hast.
Genau, ich glaube, das war so ein bisschen der Durchbruch für unsere Beziehung. Mhm. Gewesen, weil in der Politik, man hat sich kennt, aber wir waren in anderen Kantonen. Ich habe erst gerade angefangen, du warst voll auf einem anderen Level. Gewesen. Und nachher bin ich ins Praktikum beim Nebelspalter gekommen. Das war vor 2 Jahren im Sommer. Gewesen.
Wie bist du eigentlich zu dem gekommen?
Lustige Geschichte. Ich bin an der Albis-Gütli-Tagung vis-à-vis von Markus Somm gehockt. Und warum das? Weil der Markus Somm sich später hat angemeldet hatte und der Platz noch frei war aufgrund von einer Absage. Und am Abend haben wir sogar über die Sicherheit von Frauen diskutiert. Und er hat sich wahrscheinlich gedacht, die ist gar nicht so blöd, wie sie aussieht. Und hat gefragt, ein paar Tage später ist ein Mail gekommen, ob ich mal auf Zürich ins Büro würde kommen. Und hat dann gefragt, ob ich mir ein Praktikum vorstellen könnte. Und ich muss ehrlich sagen, ich wollte nie in Journalismus, wirklich nicht. Und dann habe ich gefunden, mal, diese Chance muss ich nutzen, weil ich finde Dominik Feusi und Markus Somm und jetzt nicht, weil ich hier anfangen konnte, sehr cool, sehr interessant. Und dann habe ich gefunden, ja, probieren wir mal.
Wenn man ja beim Nebi schafft, gibt es so einen geilen Gruppenchat für die unter 40, würde ich sagen. Der Name von dem Gruppenchat heisst «Legendenausgang Nebi». Was vor allem geteilt werden, sind gnadenlose Memes.
Die Gami erstellt und die sind wirklich grandios.
Ein Wunder hat mich noch niemand aus dem Chat geschmissen.
Nein, ohne die wäre die Unterhaltung vor.
Aber dort tun wir auch den Legendenausgang eben abmachen. Mhm. Und meistens endet der in der Kuba Bar in Bern. Dort, wo du nicht landen willst, aber trotzdem du landest, aber auch in Bern nichts mehr anders offen hat. Und dort sind du und ich uns ja näher gekommen. Wir haben nachher im berühmten Asylheim Maria Rachel Gano übernachtet, weil in der Spesa ist kein Hotel drin, sicher nicht für das, was wir in den Ausgang gehen. Und wir haben im gleichen Bett geschlafen.
Denke heute noch dran.
Ich auch. Der Can hat nämlich müssen als einziger Mann auf dem Sofa schlafen. Und du warst einfach so müde gewesen, dass du gar nicht hast können warten zum Schlafen, dass du entschieden hast, dein Küssi ist ein Stofftierli von der Maria. Und ich habe dir das wortwörtlich unter dem Kopf weggezerrt, weggerissen und dir ein Küssi unten dran reingestopft. Ich dem nicht. Ich habe es gesehen, ich wusste, in 2 Stunden, gut, wenn du so alt bist wie ich, 2 Stunden hast du einen Nackenstarre, wenn du auf dem Küssi schlafst. Und du hast aber, mich dann ganz privat kennengelernt, wie du hast dürfen, zum Einschlafen das Privileg haben, mit mir Erfolg die drei Fragezeichen zu hören. Aber ich glaube, du bist eh eingepennt.
Ja, ich habe vielleicht die ersten zwei Sätze mitbekommen und dann bin ich vorgesehen. Zwar nicht, weil ich zu viel Alkohol hatte, das möchte ich hier schon noch rausstreichen, sondern weil ich wirklich einfach des Todes müde war. Aber ich habe das dann sehr herzig gefunden, weil du hättest mich einfach da können liegen mit dem Stofftierli.
Ja.
Sondern du hast dich darum gekümmert und gefunden, oh, das möchte ich jetzt doch nicht, dass sie eine Nackenstarre hat.
Ja, Caritas kann und, einpacken.
Ja, wirklich.
Wie viel wohltätiger also, als Caritas.
Ja, definitiv. Weil mir ist dann am nächsten Morgen gut gegangen.
Mir nicht, aber da bin ich selber die Schuld. Wirklich selber die Schuld. Aber ich habe auf dich geschaut. Was hast du gedacht, als ich dir angerufen habe und dich gefragt habe, ob du die neue Nebelspalterin wirst?
Als erstes habe ich gedacht, willst du mich verarschen? Ich hoffe, das wird jetzt nicht zensiert. Und dann habe ich gedacht, wow, mega cool, aber eine riesige Fussstapfe. Und ganz ehrlich, ich denke, schon wieder etwas mehr. Weil das Pensum, das kennst du bestens, ist ziemlich voll. Und wenn du aber die Sachen möchtest richtig machen, das braucht auch Zeit. Und du musst dann irgendwann aufpassen, dass du nicht auf zu vielen Hochzeiten tanzt. Mhm.
Ja, vor allem irgendwann bist du dann weißt, auch unzufrieden mit dem, was du machst.
Ja.
Und im Endeffekt, eben, das, ist dann, das kann man hören und irgendwo willst du jetzt gerade in unserem Fall den Zuhörerinnen und Zuhörern etwas bieten und ja, schauen, dass auch sie Freude haben an dieser Folge. Und gerade das Commitment oder, zu geben, ich will es richtig machen, finde ich wie mega wichtig, auch im Journalismus, nicht nur in der Politik.
Genau.
Apropos richtig machen. Ja. Vielleicht funny side story. Wir haben einen Pilot zusammen aufgenommen und ich bin am Vorabend mit der Maria, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, in die Kuba-Bar feiern. Mit einem unbekannten SVP-Nationalrat und einer unbekannten grünen Nationalrätin. Also schon mal die Kombi.
Sehr
und
interessant.
Mir ist es am nächsten Tag so unglaublich schlecht gegangen. Ich habe dann, als ich den Pilot geteilt habe, mit der Redaktionsleitung geschrieben, man soll einfach mich ignorieren in dem Pilot. Und einfach nicht auf mich hören, sondern auf die Steffi. Dann ist für mich wie spätestens der Grosche gefallen.
Das stimmt. Ich habe mich mega wohl gefühlt mit dir. Weil ich schwätze auch sonst gerne mit dir. Und was mich schlussendlich dazu bewegt hat, ich habe immer zurück zum Nebelspalter wollen. Ich bin eigentlich so ein bisschen wie der gewesen, der einfach gewartet hat, bis sie frei ist, um zurückzukehren. Er hat aber nicht gedacht, dass es so passiert. Und was für mich auch ein spannender Aspekt war, es ist mehr als Politik. Wir debattieren nicht miteinander, sondern es ist ein Gespräch und können über Sachen reden, die eigentlich jeden interessieren, aber der Politik gar keine Zeit oder auch keinen Platz hat, darüber zu reden.
Und niemand danach fragt. Das kann man jetzt falsch interpretieren. Aber gerade wenn du in einer Fernsehsendung bist, oder die Zeit ist mega knapp, du hast noch weiss ich, wie viele Leute, die auch noch reden und jeder will unbedingt etwas sagen und ja, und kurz und das Wichtigste, aber ein Podcast ist ja schon schön, dass du wirklich kannst miteinander reden. Es ist wirklich ein Gespräch. Und du musst nicht in die Listen abgehen, okay, das sind meine vier Argumente und die muss ich jetzt irgendwie abliefern.
Und es ist egal, was der Journalist fragst, du sagst es einfach.
Du sagst es einfach,
weil du deine Botschaft durchbringen willst.
Du fängst an, ja, das stimmt schon, aber...
Genau.
Das lieben wir Journalisten, das ist immer ganz geil. Ich habe noch etwas rausgesucht, was uns zwei irgendwie auch verbindet. Ich meine, unsere Hintergründe sind unterschiedlich. Eben, du bist ein Landmeitschi, ich bin ein Zürich-Kind, durch meine Adern fließt die Limmat.
Definitiv. Wenn ich eine Zürcherin müsste beschreiben, dann wärst du.
Wär ich das? Was uns verbindet, ist, beide unsere Väter sind politisch aktiv.
Und eigentlich mega lustig, weil völlig anders.
Ja.
Vielleicht zu meinem Vater. Er war lange Geschäftsführer von AUNS. Das ist eine Vereinigung, Aktion für unabhängige, neutrale Schweiz. Heute heisst der Verein Pro Schweiz. Er hat 25'000 Mitglieder. Und bei mir hat es dann immer so ein bisschen geheißen, ja, der Vater hat es vorgelegt. Sie macht das nur, weil der Vater, sie hat das nur wegen dem Vater können machen. Ich muss ehrlich sagen, er hat mir gar nichts geschenkt. Also es ist alles wirklich selbstständig und freiwillig passiert.
Dein Vater hat mir einfach mal den Arsch gerettet.
Wieso?
Er war ja dann auch mal eine Zeit lang Generalsekretär von der SVP Kanton Zürich.
Stimmt.
Wo ich Mitleid mit ihm hatte, dass er wirklich, dass man ihn aus dem schönen Interlaken rausgerissen hat für Dübendorf. Bei den Bundesratswahlen war ich bei ganz vielen Interviews, weil halt mit dem Hans-Ueli Vogt ein Stadtzürcher kandidiert hat. Und gleichzeitig im gleichen Moment dann Tele Zürich und das RTS wollen eine Live-Schaltung machen. Gerade so nach dem ersten Wahlgang oder so ist das gewesen. Es ist aber nicht gegangen. Und dann war es, okay, Kami, du kannst Französisch. Und dein Dad hat nachher für mich müssen bei Tele Zürich die Live-Schaltung gehen und meine Position verteidigen, wie so ein Stadtzürcher einen guten Bundesrat macht.
Vor allem der grösste Interlakner hätte den Stadtzürcher verteidigen müssen. Das musst du zuerst erfinden. Was ich aber enorm spannend finde, ist der Hintergrund von deinem Vater.
Er ist bei der Gewerkschaft.
Ja.
Bei einer, logischerweise, die sind alle links. Und er ist erst politisch aktiv geworden nach mir.
Spannend.
Also ich nehme das jetzt auf mich und sage, ich bin schuld, dass es einen Gewerkschafter mehr gibt. Aber trotzdem mega stolz auf ihn. Er macht das so gut. Ich bin so stolz auf ihn. Und habe sogar seine Bewerbung geschrieben für die Gewerkschaft, damit er den Job bekommt. Und gang jedes Jahr, er organisiert für seine Gewerkschaft den 1. Mai, kann ich vorbei an seinen Bratwurststand und mache dann Witz darüber, dass auch bei ihnen ein Bier 7 Stutz kostet.
Das sind also nicht so gewerkschaftliche Preise. Wie fest hast du dich verbiegen für das Bewerbungsschreiben?
Ich habe das Gefühl, ich gehe jetzt in jedem Moment in Flammen auf.
Okay.
Wirklich. Also, es war nahe dran. Es war wortwörtlich gottlos, was ich dort hineingeschrieben habe.
Aber scheinbar gut.
Mhm. Es war eine unglaublich gute Bewerbung. Aber jetzt ist er tatsächlich bei der Gewerkschaft. Darum, was kommt auf unsere Väter zu? Ich meine, wenn wir dann mal ein Live machen zusammen, dann müssen die zusammen nebeneinander hocken.
Ich glaube, das wäre unglaublich spannend, weil sie kennen sich auch nicht. Also sie würden sich dann zuerst mal sehen und auch direkt eigentlich die harten Gespräche müssen führen.
Ich freue mich.
Ich freue mich auch.
Und das ist gerade etwas, wo ich sage, ja, was kommt auf uns zu mit dem Podcast? Und das eine, was ich sicher anpeilen, ist, dass wir dann ein Live machen miteinander.
Definitiv. Und sicher auch, es wird hart, aber fair.
Und vor allem an dieser Stelle auch, dass wir überhaupt den Podcast machen können. Ein mega, mega herzlichen Dank da draussen an eure Community. Ich weiss ganz genau, dass ihr da auch Steffi werdet mit offenen Armen empfangen und uns weiterhin zuhören. Und wirklich danke für den Support, dass ihr das überhaupt möglich macht, dass das Projekt weitergeht.
Ja, ich hoffe ganz fest, ich habe euch jetzt nicht enttäuscht, weil die Fußstapfen von der Maria sind sehr gross. Und sie würde jetzt an dieser Stelle sagen, ja, sie schaut auf die Tour und es sei Zeit, um das jetzt zu beenden. Und darum tun wir das jetzt auch im Namen von der Maria beenden, die erste Folge von Nebelspalterinnen mit der Stefanie Gartemann und der Kami Lotte. Die nächste Folge gibt es wie immer am Dienstag am Morgen, am 6 Uhr. Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gartemann und der Kami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.